Philipp Hopf ist Gesellschafter der HKCM, einem Stuttgarter Finanzberatungsinstitut. Gemeinsam mit Kiera Chaussain-Pur betreibt er einen der erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts, Hoss und Hopf. Und seit neuestem ist er auch Bestsellerautor. Mit ihm unterhalte ich mich heute über die aktuellen politischen Entwicklungen und natürlich auch über das neue Buch. Herr Hopf, herzlich willkommen zu diesem Interview. Danke, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Und aufgrund der Aktualität müssen wir natürlich mit Donald Trump starten. Er hat tatsächlich Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister angekündigt. Was halten Sie davon? Und wird das nun auch Dynamik in die Corona-Aufarbeitung in Deutschland und auch in Österreich bringen?
Das haben ja viele eigentlich nicht für möglich gehalten, denn RFK, Robert F. Kennedy, der dem Kennedy-Spross entstammt und eigentlich ja demokratische Royalty ist, ja, der aber gesagt hat, die Demokraten sind solche Wahnsinnigen, ich wechsle die Partei, ich werde fahnenflüchtig vor der Wahl und ist dann ins Team von Donald Trump, was ich als sehr positiv aufgenommen habe. Und er ist ja ein ausgesuchter und ausgewiesener Gegner der Pharmaindustrie. Er hat ja ganz klar zur Corona-Pandemie gesagt und auch danach, dass Pfizer über die massiven Nebenwirkungen von Anfang an Bescheid wusste, von Anfang an von der Labortheorie gesprochen, eben nicht, dass die Chinesen irgendwelche exotischen Tiere sich in den Kochtopf reinhauen und dadurch ist es dann irgendwie entstanden, der Coronavirus, sondern hat von Anfang an sehr, sehr klar und deutlich die Wahrheit angesprochen, hat gesagt, dass die hohen Quoten von autistischen Kindern in den USA hervorgerufen sind durch die Impfung und dass dieser Mann jetzt, der als absoluter Feind und eben nicht Lobbyist und Zuarbeiter der Pharmaindustrie nun ins Gesundheitsministerium kommt, das finde ich absolut spannend. Das mal dazu. Haben Sie sonst noch eine spezifische Frage zur Trump-Geschichte?
Ja, generell. Wie beurteilen Sie die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, Herr Hopf? Was könnten die möglichen Folgen sein?
Also ich meine, dass ein Präsident, eine Präsidentin grundsätzlich nicht alle Entscheidungen treffen, denn dafür ist die Entscheidungsfülle viel zu groß. Deswegen ist es immer wichtig, wer steht hinter diesen Leuten und welcher Stab bildet nachher das Grundgerüst, auf dem nachher, wenn man so möchte, das Werbegesicht nach außen, der Kopf, der Präsident oder eine Präsidentin wäre. Und deswegen war es mir sehr wichtig, bei einer Bewertung, wie die jeweiligen das Kompetenzteam der jeweiligen Personen vor der Wahl noch war, Kamala Harris und Donald Trump, zu schauen, finde ich diese Leute gut, halte ich die für kompetent und nicht, und RFK halte ich für sehr kompetent und nicht korrumpierbar. Tulsi Gabbard, die ja auch jetzt National Intelligence leitet, das ist eine Frau aus dem US-Militär, halte ich für sehr kompetent. Vivek Ramaswamy halte ich für höchst kompetent. Der soll ja jetzt dieses neue DOGE-Ministerium, also zum Abbau von Bürokratie, mit Elon Musk zusammenführen. Ich finde sowas höchst ungewöhnlich, denn normalerweise kommen Kriegsfalken und Lobbyisten in den meisten Fällen in die Ministeriumsposten rein. Und daran sieht man ja dann auch, wie die Industrie Macht innerhalb des Staates übernimmt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, Elon Musk ist ja selber Unternehmer, ist richtig. Nur halte ich recht viel von Elon Musk, denn ich nutze eine seiner Plattformen sehr viel. Das ist Twitter, also X. Und dort gilt es als einer der letzten Plattformen überhaupt noch richtige Meinungsfreiheit und Meinungspluralität, soll ich sagen, weil es können dort auch Dinge geschrieben werden und gezeigt werden und Quellen angegeben werden, die heutzutage sofort auf allen anderen Plattformen zensiert werden. Deswegen, wie bewerte ich das Ganze? Ich finde das für sehr, sehr erfrischend und ich hoffe, das ist mein Hauptpunkt vielleicht, warum ich pro Trump bin, weil dieser Mann in den ersten 4 Jahren ein Novum gebracht hat, und zwar Frieden. Er hat keinen neuen Krieg angefangen. Das ist normalerweise ganz, ganz selten für US-Präsidenten, die in diverse Kriege einsteigen, aufgrund der Macht des militärisch-industriellen Komplexes. Und ich würde mir wünschen, dass der Krieg in der Ukraine beendet wird. Jetzt haben wir aber auch schon gehört, die Europäer und ganz vorne ran die Deutschen, Olaf Scholz hat ja schon gesagt, selbst wenn die Amerikaner als Hauptgeldgeber sich zurückziehen, dann werden wir das alles selbst schultern mit den vollen Kassen, der riesigen Kriegskasse, der monetären Macht Deutschlands. in der die Rentner im Müll nach Pfandflaschen suchen, wollen wir aber genügend Milliarden übrig haben, um sie für weitere Waffenkäufe an die Ukraine zu schicken.
Über Olaf Scholz werden wir gleich noch sprechen müssen, Herr Hopf. Aber bleiben wir noch ganz kurz bei der US-Wahl und unterhalten uns über die Rolle der Mainstream-Medien. Denn wer sich im Vorfeld dieser Wahl nur über diese informiert hatte, der könnte von der Deutlichkeit des Ergebnisses überrascht worden sein. Deutsche Medienvertreter sprachen von einem schwarzen Tag und äußerten sich überwiegend despektierlich gegenüber Donald Trump. Wie beurteilen Sie aktuell die Rolle der Mainstream-Medien im deutschsprachigen Raum?
Ich habe darüber vor circa 4 Wochen einen Podcast gemacht mit meinem Partner auf unserem Hoss & Hopf Podcast und da hatten wir das in einem Chart illustrieren können, wie die Rolle, also im Sinne von positive und negative Berichterstattung zur Person Donald Trump, und dort war im weltweiten Vergleich das ZDF, das Nachrichtenhaus oder das Nachrichtenportal mit der überwiegend negativsten Meinung, und zwar war das 98% negativ und nur 2% positiv, was die Berichterstattung angeht. Ich denke, das spricht eigentlich Bände. Ich halte das für eine klassische Fehlspekulation, wie sie am Finanzmarkt einmal gemacht wird. Und am Finanzmarkt kostet die Fehlspekulation Geld. Und ich meine, sie kostet auch den deutschen Staat und damit letztendlich den deutschen Bürger. Der zahlt das ja alles. Die Staatsbediensteten, die zahlen ja nicht. Die treffen nur die falschen Entscheidungen, für die der Bürger dann zahlt. Halte ich das für eine klassische Fehlspekulation. Frau Strack-Zimmermann, die sich ja sehr stark für den Frieden in Deutschland einsetzt, die hat ja schon gesagt, vor der Wahl, die deutsche Politik ist nicht auf einen Sieg Donald Trumps vorbereitet. Das ist, wenn man von einem engen Rennen spricht und wer sich ein bisschen näher damit auseinandergesetzt hat, das war ja nie eng. Ne? Donald Trump ist das gelungen, was keinem anderen Präsidenten seit 40 Jahren gelungen ist. Das letzte Mal Bush Senior, nämlich dass das House of Representatives, der komplette Senat und die Präsidentschaft komplett ihm gehört. Das heißt, er hat eine immense Machtfülle. Es war also weder knapp, noch auch nur in die Richtung von knapp, sondern es ist so deutlich gegenüber Donald Trump gewesen, dass er die größte Machtfülle aller Präsidenten der letzten 40 Jahre jetzt hat. Ich denke, das spricht eine deutliche Sprache, auch wenn man in Michigan, da war ja die letzte Auszahlung, noch den ähnlichen Graphen sehen könnte wie damals zu Trump-Biden, als es quasi ein Verlauf war, Republikaner vorne, und dann kam irgendwann diese Mail-in-Ballots und dann gibt es eine gerade Linie nach oben, und diese gerade Linie nach oben bei den Demokraten gab es auch, als sie jetzt just wieder die Briefwahl-Ballots eingereicht haben, nur hat das nicht gereicht. Donald Trump hat mit so einem Abstand gesiegt, dass es quasi, im Englischen sagt man, it was unriggable, also selbst mit Betrug konnte man es nicht schaffen, ihn diesen Staat zu nehmen.
Am Tag nach der US-Wahl brach die Ampelregierung in Deutschland zusammen. Dabei lieferten sich Kanzler Scholz und Ex-Finanzminister Lindner einen offenen, sehr interessanten Schlagabtausch. Neuwahlen sind seither aktuelles Thema. Wie geht es denn Ihrer Meinung nach in Deutschland weiter, Herr Hopf?
Ich glaube, das lässt sich recht zeitnah lösen, sobald die Gesetzgebung, dass Akten bereits nach 8 Jahren vernichtet werden dürfen, nicht erst nach 10. Sobald das durchgeht, ist, glaube ich, Olaf Scholz in der Lage, morgen Neuwahlen zuzulassen. Dann wird sich auch das Papier finden dafür. Ich denke halt, das muss erst mal geschehen. Dann können möglicherweise kompromittierende Unterlagen sich in Luft aufgelöst haben. Bis zu diesem Zeitpunkt, wenn das nicht geschieht, wird es sich, denke ich, noch recht weit rauszögern. Ich denke, darum geht das Ganze. Also ich spreche hier ganz klar Cum-Ex an und ich spreche Wirecard an. Da gibt es, denke ich, noch möglicherweise Dokumente, die ihm zu Lasten ausgelegt werden könnten. Und ich kann mir vorstellen, dass das neben, dann ist noch Pensionsansprüche, die auch noch sehr wichtig sind, die das Ganze rausdrängen, sind Punkte, die eine raschere Wiederwahl, und das ist ja, denke ich, was die Majorität aller deutschen Bürger eigentlich möchte. Sie möchten eine rasche Wahlmöglichkeit, um ihre Stimme abzugeben. Das verhindert es bisher. Was ich davon halte, ich denke, das ist längst überfällig gewesen. Das ist ein einziges Trauerspiel, aber das wissen wir ja alle. Und wenn wir auch gesehen haben, worum es denn eigentlich ging. Auch hier ging es ja wieder darum, dass die Verschuldung, damit die Verschuldung der Bürger nochmal erhöht werden sollte, weil auch weitere Geldpakete für die Ukraine geschnürt werden. Und ich würde mir etwas wünschen, was in Amerika vollkommen normal ist und hier als Skandal gilt, und zwar Germany first. Ja, Amerika hat das an sich auch vor bei allen anderen Präsidenten davor gehabt, auch wenn Donald Trump es zu seinem Wahlmotto gemacht hat. Alle anderen haben immer nach America first geschaut und in Deutschland ist es irgendwie Germany last. Ich würde mir wünschen, dass wir in die eigene Infrastruktur, die größtenteils marode ist, wieder Geld investieren, damit es den Leuten in unserem Land besser geht, anstatt dass wir Kriegswaffen für ein fremdes Land kaufen.
Aber sehen Sie bei einer Neuwahl jemanden, der dieses Motto ausgibt, Germany first?
Ich sehe bei einer Neuwahl und wenn wir den Umfragen, und da muss man natürlich vorsichtig sein, weil wir wissen ja, wie das mit den Umfragen in den USA gelaufen ist, aber so könnten wir den Umfragen Glauben schenken, dann liegt die CDU uneinholbar vorne. Das heißt, wir werden einen Kanzler Merz sehen. Dieser hat bereits angekündigt, dass er offen ist, mit den Grünen zu koalieren, was nichts anderes bedeutet als eine komplette Fortführung der bisherigen Politik. Und selbst ein Herr Söder, der CSU aus Bayern, der das ja bis vor einer Woche kategorisch ausgeschlossen hat und jetzt vor 4 Tagen ist er umgefallen zuerst mal, hat gesagt, ich kann es nicht mehr kategorisch ausschließen. Also ich sehe eine vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch und offensichtlich gegen deutsche Interessen laufende Politik, wie sie bisher war. Aber in den Grundzügen, im Fundament, was gemacht werden soll, wenn ich Grün und Schwarz mische, was ja eigentlich, dieses Schwarz ist ja schon sehr rot geworden in den letzten Jahrzehnten, wenn ich das mische, dann sehe ich ungefähr eine ähnliche Agenda, vor allem auch was die weiteren Kriegsaktivitäten angeht, ein ganz klares Ja zu einer weiteren Eskalation, was die globalen Konflikte angeht.
Wenn man Sie im Interview hat, Sie sind ja Experte für Finanzen, dann muss man sich über eine weitere Personalie unterhalten, und zwar die des neuen deutschen Finanzministers Jörg Kukies. Mhm. Was wissen Sie über ihn und was erwarten wir von ihm?
Ich weiß über ihn, dass er offiziell beim WEF, dem World Economic Forum, gelistet ist, dass er früher zu einer notorischen Investmentbank gehört hat, die ist nicht nur früher notorisch gewesen, Goldman Sachs, will das da gar nicht negativ sagen, die sind notorisch bekannt, aber im Positiven dafür, dass sie zu allen Zeiten sehr gute Renditen erwirtschaften für ihre Kunden. Goldman Sachs hat wahrscheinlich die beste Investmentabteilung weltweit. In der ist er nicht gewesen, aber er ist ähnlich wie der wahrscheinlich nächste Kanzler Friedrich Merz, tummelte er sich in Bereichen der Hochfinanz, also beim einen Vermögensverwalter BlackRock, beim anderen Goldman Sachs. Ich weiß, dass er in seiner politischen Karriere bisher zur Corona-Zeit dafür verantwortlich war, wohin die Steuergelder, also die staatlichen Einnahmen, an welche Unternehmen diese geleitet wurden. Das ist, wie ich meine, eine der mächtigsten Rollen überhaupt in der Corona-Zeit gewesen, weil da wurden ja Milliarden über Milliarden rausgegeben. Und wenn ich kontrolliere, wo diese Gelder hinfließen, würde ich sagen, das ist eine sehr einflussreiche Rolle. Er ist also definitiv, würde ich sagen, ein Strippenzieher.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz über die Stimmung im Land sprechen. Von US-Korrespondenten ist zu hören, dass seit dem Wahlerfolg von Donald Trump wieder Aufbruchstimmung in Amerika herrsche. Die Hoffnung sei groß, die USA wieder zu vereinen und zu alter Stärke zurückzuführen. Werden wir eine solche Entwicklung in einigen Jahren auch in Deutschland und in Österreich erleben?
Das ist eine gute Frage, aber das ist wirklich in die Glaskugel geschaut. Schauen Sie, in Österreich haben ja die Leute, Österreich hat eigentlich das vorgemacht, was in Deutschland in 3 Bundesländern gemacht wurde. Die Leute haben gewählt, die Politik sagt sich, um es mal ganz deutlich zu sagen, wir scheißen darauf, was ihr gewählt habt, wir bilden eine Minderheitsregierung um euch herum. Das ist im Endeffekt genau das, was gemacht wurde in mehreren deutschen Bundesländern. Das heißt also auch, die Politik ist nicht daran interessiert, irgendetwas zu ändern, sondern zu verhindern. Es ist eine reine Verhinderungspolitik. Also von ohnehin schon Stillstand zu noch mehr Stillstand. Weil jetzt verhindert sich in Deutschland die AfD mit der Minderheitspolitik gegenseitig. Die werden sich jetzt einfach bei allem ausblocken. In Österreich haben sie sich gesagt, wir machen das nicht nur in Bundesländern, wir machen es im ganzen Land. Wir lassen die Leute wählen und nachdem sie gewählt haben und haben sich mehrheitlich für die Blauen entschieden in Österreich, hat man gesagt, das ist eigentlich uns ziemlich egal, wie das Volk gewählt hat. Wir bauen eine Minderheitsregierung darum herum. Ich denke, das ist eine Situation, die so lange weitergehen wird, bis eine Situation wie in den USA passiert, dass es too big to rig ist, also dass irgendwann eine so hohe Anzahl an Menschen unzufrieden ist, dass eine Partei wiederum eine solche Machtfülle erhält, dass die anderen es nicht mehr um sie herum bauen können, also quasi den Wassergraben oder die Brandmauer, wie auch immer man es nennen möchte. Das ist ein, wie ich es empfinde, zutiefst undemokratischer Vorgang, der da läuft. Und ich meine, die meisten Leute blicken auch so langsam dahinter, völlig irrelevant, welcher Partei sie angehören oder für welche Partei sie ihre Sympathien haben. Das sollte einen auch nicht interessieren, ob das jetzt meine Partei ist. Denn wenn ich mal sehe, dass der Wählerwille komplett ignoriert wird, dann bewegen wir uns auf jeden Fall nicht auf eine Blütezeit der Demokratie zu.
Wir haben gerade schon über Veränderungen gesprochen. Da wird es jetzt allerhöchste Zeit, über Ihr Buch zu sprechen. Jeden Tag ein Schritt, wie du täglich erfolgreicher wirst.
Jawohl.
Ein Bestseller, bevor es überhaupt erschienen ist, gemeinsam mit Ihrem Partner Kira Chossainpour geschrieben. Da sind Ihre Erfolgsstrategien hineingearbeitet. Was können unsere Zuschauer von diesem Buch, von diesem Werk erwarten?
Also zuerst einmal möchte ich mich bedanken bei diesen ganzen Zuschauern, die dieses Buch, ich weiß gar nicht, wo wir gerade stehen, irgendwo bei, ich meine, 70.000 Vorbestellungen, bevor überhaupt das erste Buch ausgeliefert worden ist. Amazon hat gestern gemeldet, sie bestellen 140.000 nach. Es wird wahrscheinlich in der vierten Auflage direkt an den Start gehen. Das ist unglaublich, das ist aber auch eine Verantwortung. Das heißt ja, jeden Tag einen Schritt, wie du täglich erfolgreicher wirst. Und genau das ist es. Es ist im Endeffekt ein Arbeitsbuch. Es geht nicht nur darum, mir das einfach durchzulesen, sondern wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich was machen? Ich muss ins Tun kommen. Und jeden Tag, 365 Tage, einen neuen Habitus starten. Also durch Wiederholung kann ich es ja schaffen, mein Gehirn umzuprogrammieren und beispielsweise eine schlechte Angewohnheit, einen schlechten Habitus durch eine gute auszutauschen. Und das ist im Endeffekt, was wir damals gemacht haben, also ohne dieses Buch hier, dass wir unsere Routinen geändert haben. Kian ist da mit 25 schon viel weiter. Ich war mit 25 noch ein junger Mann, der sich am Wochenende die Hucke weggesoffen hatte und andere Dinge im Kopf hatte, als irgendwie Unternehmen zu gründen. Ist nicht ganz richtig. Ich war auch so mit, ja, ich fing mal an mit Mitte, Ende 20 fing ich an und da hatte er wahrscheinlich schon viele Millionen verdient gehabt. Er ist mit 18 schon sehr erfolgreich gewesen. Und es war nachher das Verständnis dafür, wie ich mein Gehirn umprogrammieren kann, um nachher Dinge zu tun, die mir förderlich sind, die mich weiterbringen, anstatt Situationen, die mich nur zurückhalten und denen, sage ich jetzt mal, die überwiegende Aufmerksamkeit zu geben. Und deswegen haben wir dieses Buch entwickelt, damit wir das Menschen einfach mitgeben können, wie sie mit 5 Minuten jeden Tag eine Geschichte sich durchlesen. Das sind Geschichten, die selbst unser Leben betreffen, jeweils von Kian, jeweils von mir. Und dadurch ist dieses Buch entstanden, dass diesen jetzt Anfang Dezember an den Start geht und so wie es aussieht, ein Spiegel-Bestseller wird, ja.
Ja, Sie werden wahrscheinlich wochenlang mit dieser Auflage die Nummer 1 sein, aber ich muss jetzt nochmal nachhaken. Nur durch das Lesen einer Geschichte dürfte es nicht getan sein. Ich vermute, da steckt noch etwas mehr dahinter. Ich weiß natürlich auch, dass Sie nicht alles verraten dürfen an dieser Stelle, aber ein bisschen was möchte ich Ihnen gerne noch rauskitzeln. Was habe ich als Leser denn zu tun oder was kann ich machen, um eine Veränderung in mein Leben herbeizuführen?
Schauen Sie, ich möchte mal ein krasses Gegenbeispiel nennen. Wenn ein Alkoholiker nicht aufhören möchte zu trinken, dann könnte er in die beste Klinik mit den besten Ärzten gehen und nichts wird ihn davon abhalten, das wieder zu tun, was sein innerer Wunsch ist, sich weiter zu besaufen. Umgekehrterweise funktioniert das genauso. Wenn ich wirkliche Veränderungen hervorrufen möchte bei mir, brauche ich Instrumente, ein paar Tipps, vielleicht jemanden, der eine Ahnung davon hat, um eine negative Angewohnheit, ein negatives Glaubensmuster, das in mir liegt, das mich vielleicht davon abhält, weiterzukommen in meinem Lebensentwurf, um das zu machen. Und das geht eben mit Wiederholung. Und deswegen haben wir jeden Tag, für jeden Tag, das ganze Jahr lang, eine Geschichte drin. Und unter dieser Tagesgeschichte, die ist schnell gelesen, dauert vielleicht 5 Minuten, sind 3 Fragen. Fragen bedeutet, ich reflektiere das, was ich dann gerade gehört habe, und arbeite damit. Ich kann also in dieses Buch reinschreiben und das kann eine sehr große gedankliche Veränderung hervorrufen. Natürlich steht am Ende auch immer das Tun. Ja, ich muss es wollen. Das heißt also, nur weil ich mir etwas durchlese, dann ist es nicht so, dass mir das Glück zufliegt, sondern das eine ist die Türe, die sich öffnet. Das bieten wir hiermit. Und das andere ist der Mensch, der durch diese Türe hindurchschreiten muss. Und das ist die eigene Entscheidung.
Jeden Tag ein Schritt. Ich vermute, Sie dürfen die 5. Auflage in Auftrag geben, denn von den auf 1 Zuschauern wissen Sie, dass Sie gerne lesen, dass Sie viel lesen. Und ich denke, dass auch im auf 1 Shop Ihr Buch ein Bestseller wird. Haben Sie vielen herzlichen Dank für dieses informative Gespräch, Herr Hopf. Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.